Wir bauen eine europäische NATO, damit die NATO transatlantisch bleiben kann. So hat es Bundeskanzler Merz formuliert auf dem Weg zum NATO-Gipfel ins türkische Ankara. Im Gepäck dabei die Nachricht, dass die deutsche Werft TKMS mit Norwegen 12 U-Boote bauen wird für Kanada. Das ist ein riesiger Deal, unabhängig von den USA. Die Verbündeten geben in diesem Jahr viel mehr Geld aus für Rüstung. Dem US-Präsidenten reicht das trotzdem nicht. Donald Trump ist enttäuscht, dass man ihn im Iran-Krieg nicht unterstützt hat. Ein pompöser Empfang durch Präsident Erdogan im Palast, der soll ihn bei Laune halten. Denn die Verteidigung gegen Russlands Bedrohung, die geht dann doch nur gemeinsam. NATO-Gipfel mit Trump, was steht auf dem Spiel? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin, das sind meine Gäste. Martin Erdmann kennt die Türkei und die NATO sehr gut. Er war von 2015 bis 2020 Botschafter in der Türkei und zuvor war er Botschafter bei der NATO in Brüssel. Jana Pullierin ist Politikwissenschaftlerin und Leiterin des European Council on Foreign Relations hier in Berlin. Andrew Dennison ist US-amerikanischer Politikwissenschaftler, Leiter des Beratungsunternehmens Transatlantic Networks. Wolfgang Richter, herzlich willkommen, Militärexperte, Oberst AD und Associate Fellow am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Herr Erdmann, Bundeskanzler Merz hofft auf den Geist von Ankara und fordert so ein Zeichen der Stärke, der Geschlossenheit. Kann dieser Gipfel ja diese Geschlossenheit wirklich zeigen? Ist die NATO da so geschlossen?
Das wollen wir hoffen und ich bin Optimist. Ja, und deshalb glaube ich, dass dieser Gipfel erfolgreich sein wird, wie alle Gipfel erfolgreich waren, jedenfalls in der späteren Definition. Ich bin jedenfalls ein erklärter Gegner derer, die NATO kaputtreden und sagen, das Ding wird, die Scheidungsurkunde ist in der Schublade und dieser Gipfel wird ein Scheidungsgipfel sein. Ich glaube, das wird nicht so sein.
Mhm. Frau Pullierin, wie sehen Sie es aus? Sehen Sie es? Man hat ja jetzt direkt vor dem Gipfel gab es die Ankündigung von großen Rüstungsprojekten, nicht nur die U-Boote, auch andere. Ist das jetzt sozusagen die Wende, die Revolution, von der NATO-Generalsekretär Rutte spricht, wenn man auf diese Rüstungsprojekte schaut, die NATO braucht?
Man hat das schon in Den Haag versucht, im vergangenen Jahr alles vorzubereiten, dass der Gipfel für Trump ein Erfolg wird. In Den Haag hat man das geschafft mit dem 5%-Ziel, dass man eben Trump zugute geschrieben hat, wo er mit nach Hause fahren konnte und das als großen Erfolg verkaufen konnte. Man versucht das jetzt wieder. Die europäischen Verbündeten tun alles, um als gute Verbündete darzustellen und nicht mehr länger als Trittbrettfahrer. Präsident Erdogan hat sich ins Zeug gelegt, was diesen Empfang betrifft. Also an den europäischen Verbündeten liegt es nicht. Aber zur Wahrheit gehört auch, es liegt an einem Mann, dem amerikanischen Präsidenten. Und der ist vollkommen unberechenbar. Wir haben gesehen, das geht manchmal gut, wie beim G7-Gipfel. Und manchmal hält er eine Rede wie in Davos. Und alle bleiben konsterniert zurück. Und er droht eben mal damit, dass er Grönland sich einheimsen möchte.
Hat er jetzt wieder gemacht.
Vielleicht also, weniger dramatisch als im Januar, aber dennoch, ja.
Ja. Und Herr Dennison, er hat auch weiter die europäischen Verteidigungsausgaben, die ja nun stark gestiegen sind, weiter als lächerlich bezeichnet. Also jetzt liefert Europa ja wirklich mehr. Also alle Länder haben wirklich einen hohen Zuwachs. Warum reicht ihm das nicht?
Man könnte sagen, weil die hohen Versprechungen, zum Beispiel 3,5 auszugeben für Verteidigung, erst erreicht werden, nachdem er schon seinen Nachfolger kennt. Also es ist nicht die Eile, die man zum Beispiel in der Ukraine merkt, wenn man wirklich vor einer existenziellen Gefahr steht, sondern man tut, was man kann. Die Economist hat mal einen schönen Aufsatz geschrieben, wo gerade die Großen, England und Frankreich, es wirklich schwer haben, Geld auszugeben für Verteidigung und das politisch auch erträglich zu machen. Dann steht Deutschland da. Aber viele Leute sagen, wenn Deutschland alleine dominant militärisch ist, dann ist es auch problematisch. Also hier ist auch Zögerlichkeit.
Grundsätzlich würde ich sagen, 25% mehr aus als im vergangenen Jahr.
Ja, aber denke mal, wo man angefangen hat. Also es ist so, dass Die Deutschen haben über den letzten 3 Jahrzehnten natürlich unterinvestiert mit weniger als 2%. Wenn wir denken an den 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre, das war 3,5%. Das waren 500.000 Soldaten, das waren 3.000 Panzer und das 3 Jahrzehnten Investition dahinter. Also es gibt ein Problem, dass Deutschland und Europa nicht die Fähigkeit haben, so schnell einzuholen. Darüber hinaus noch ein Problem. Und deshalb wird diese Lastenteilung immer strittig sein. Im Jahr 2020 war die EU und USA gleich stark wirtschaftlich. Heute, 25 Jahre später, ist die amerikanische Wirtschaft 1/3 größer als die der EU. Und diese Trends sind sehr schwer zu ändern. Also selbst wenn die Europäer sehr viel ausgeben für Verteidigung, werden die Amerikaner immer mehr ausgeben können und sie werden immer diesen Hebel haben. Das tut mir leid, ich finde, das ist nicht höflich.
Und da war es kein Problem, es ist ja erst mit Donald.
Ja, es war immer ein Problem. Also Barack Obama hat in seinem letzten Interview gesagt, Trittbrettfahrer ärgern mich. Bill Clinton war auch frustriert, dass die Europäer nicht mehr in Bosnien gemacht haben. Also das geht weit zurück. Die Amerikaner waren frustriert, dass die Europäer nicht in Vietnam waren.
Herr Richter, also wie wichtig ist dann die USA und Donald Trump? Wie wichtig ist er letztendlich für die Sicherheit von Europa? Kann die NATO, könnte die überhaupt unabhängig werden von den USA, wenn der Kanzler jetzt sagt, wir bauen eine europäische NATO?
Also zunächst einmal vielleicht noch mal zu Herrn Dennison. Wir haben in den, Sie sagten, 30 Jahre lang unterinvestiert. Das stimmt natürlich für die 90er Jahre und noch für die Anfang 2000er Jahre nicht, sondern alle haben das getan, was wir damals vereinbart haben, nämlich über Rüstungskontrolle etwas abzubauen. Das haben die Russen so gemacht wie wir auch. Ich glaube, der Punkt kam zu einem späteren Zeitpunkt, als wir, und das war ein großer Fehler, gesagt haben, Landes- und Bündnisverteidigung spielen keine Rolle mehr, sondern also jedenfalls nicht planungsrelevant, sondern wir wollen jetzt unsere Streitkräfte so umstrukturieren, dass wir für leichte Auslandseinsätze, für Stabilisierungsmissionen befähigt sind. Und da entstanden Fehler. Wir haben beispielsweise die Luftverteidigung zum Teil abgebaut. Wir haben die ganze Truppenluftabwehr des Heeres abgebaut, die sich jetzt die Reste davon in der Ukraine als hervorragende Drohnenwaffen bewähren, während wir jetzt für viel, viel Geld, viele Milliarden neue Skynex oder Skyranger-Systeme anschaffen müssen, um diese Fähigkeit wieder zu erwerben. Vielleicht etwas besser. Aber ein grundsätzlicher Punkt vielleicht nochmal dazu. Ich glaube, wir müssen in der Diskussion jetzt unterscheiden zwischen erratischen Äußerungen von Präsident Trump und zwischen den Grundlinien, die ich erkennen kann, selbst in der letzten nationalen Sicherheitsstrategie der USA, die natürlich auch gefärbt ist durch die MAGA-Bewegung und durch die republikanische Idee. Aber es gibt schon eine Grundlage der Strategie, die zwischen beiden Parteien abgestimmt ist. Also die Verlagerung des strategischen Schwergewichts auf Ostasien, auf China. Das ist etwas, wo sich die Parteien nicht unterscheiden. Jetzt sind wir allerdings in einer Situation, wo der Präsident der USA, der Führungsmacht der NATO, den Wert der NATO selbst in Frage stellt, indem er die NATO zu einem Geschäftsmodell macht und sagt, wenn ihr nicht genügend zahlt, das war letztes Jahr so, dann werden wir euch auch nicht verteidigen. Und jetzt kommt was Neues hinzu. Jetzt hat er in diesem Jahr begonnen, NATO-Partner auch territorial letztlich zu bedrohen, Stichwort Grönland. Und er verlangt Gefolgschaft für einen Angriffskrieg. Das ist zwar nicht das erste Mal, wir haben das im Irak erlebt, aber diesmal kann es ja zum Bruch kommen deswegen, jedenfalls wenn man dem Präsidenten glauben darf. Aber ich glaube immer noch eher an die grundsätzlichen Linien. Die Amerikaner, wenn ich mal die strategische Gemeinde dort nehme, beide Parteien, sind interessiert, die europäische Gegenküste nicht zu verlieren. Sie können ihren weltweiten Einfluss ja nur geltend machen, wenn sie in Europa präsent sind. Nebenbei übrigens auch in Afrika und im Nahen Osten. Das läuft ja auch über Europa.
Also Herr Erdmann, wie sehr braucht die USA die Europäer in der NATO?
Also ich finde, dieser Aspekt wird immer zu kurz diskutiert. Ich glaube, dass die Amerikaner tatsächlich uns Europäer brauchen, und zwar in vielerlei Hinsicht. 31 europäische Staaten, eine große Gruppe, stehen hinter den USA, in den Vereinten Nationen. Wir sind ein riesiger Markt von 500 Millionen Konsumenten. Wir sind, wie Herr Richter gerade richtigerweise sagte, die Gegenküste. Und wer am Binnenmeer, nämlich dem Atlantik, Ruhe haben will, der braucht auch Ruhe an der Gegenküste. Also ich glaube, dass die Amerikaner sehr viel mehr Interessen in und an Europa und damit an der NATO haben, als wir in unseren Diskussionen den Anschein erwecken. Wir sind da, glaube ich, zu negativ in der Bewertung der Frage, wie abhängig sind die Amerikaner von dieser NATO.
Und dann auch zu devot gegenüber dem amerikanischen Präsidenten. Man sieht das ja, wie sehr Rütte sich bemüht oder auch der Bundeskanzler mit dem Trikot. Also wie sehr man versucht, so ja, gute Stimmung zu machen. Jetzt dieser Empfang der Türkei, also müsste man nicht eher selbstbewusster auftreten da?
Vielleicht erstmal noch was zu den Amerikanern. Ja, ja. Ich finde, die gibt es so nicht. Man kann nicht von einer geschlossenen Strategic Community in den USA ausgehen. Es gibt da verschiedene Lager in beiden Parteien. Im republikanischen Lager gibt es diejenigen, die China priorisieren. Es gibt diejenigen, die noch sehr traditionell den strategischen Wert Europas beschwören, die NATO hochhalten, das mit der Gegenküste auch verinnerlicht haben. Und es gibt aber auch die sogenannten Restrainer, also die, die sich tatsächlich zurückziehen wollen, weitestgehend aus der Welt. Ich habe mit den Leuten in den USA gesprochen. Die sind jetzt sehr präsent im Pentagon. Die sind sehr präsent, was den Vizepräsidenten angeht. Und die haben eher eine Sympathie für das, was auch aus den Strategiedokumenten hervorgeht, nämlich den Schwerpunkt auf die westliche Hemisphäre zu legen. Und die waren gegen den Iran-Krieg, die sind gegen die Ukraine-Unterstützung und die sind momentan auch eine sehr bestimmende Kraft. Und die erkennen tatsächlich nicht den Wert der Europäer an. Die sagen mir offen ins Gesicht, die europäische Sicherheit ist nicht, also ist nicht Sache Amerikas, das sollen die Europäer schön selber regeln. Russland ist keine Bedrohung für uns, steht ja auch in den Strategiedokumenten. Da steht was von einer managebaren Bedrohung für die NATO-Ostflanke. Da steht nichts von Bedrohung für die USA. Und es gibt schon einen strategischen Bruch, zumindest in Teilen der amerikanischen Analysten und auch der Politiker, die das machen. Und deswegen finde ich, wir müssen das genau beobachten. Wir müssen unterscheiden, was ist temporär, was geht auch wieder weg, was ist strukturell. Die Skepsis an der NATO geht ja auch über jetzt die Republikaner hinaus oder diese Frustration mit den Europäern. Und der letzte Punkt wäre dann zu sagen, okay, wir haben auf jeden Fall Dinge, die wir in die Waagschale werfen können. Wir haben das gesehen beim Iran-Krieg mit den Überflugsrechten, mit den Basen. Wir müssen den Rücken gerade machen und nicht nur im Kriegsgang unterwegs sein. Aber Mark Rüttes Job, der besteht eben auch darin, die Amerikaner unbedingt an Bord zu halten. Und ja, den macht er. Ich finde, es kann nicht nur Mark Rüttes Ansatz sein, der die Europäer jetzt ausmacht. Aber man kann ihm das auch nur begrenzt vorwerfen, dass er das so macht.
Nur zur Ergänzung. Ich weiß auch, dass es unterschiedliche Lager gibt. Aber ich spreche über eine gemeinsame, sagen wir mal, Grundlinie bei Republikanern und Demokraten, wenn ich über die Schwerpunktverlagerung nach China, nach Asien rede. Dass es andere Lager gibt, ist völlig unbestritten. Und ich will nur auf einen Punkt noch aufmerksam machen. Es steht in diesem Strategiedokument vom November letzten Jahres auch drin, dass die Europäer möglicherweise in 20 Jahren ihre kulturelle Identität verloren haben und dann kein würdiger und zuverlässiger Partner mehr sein. Ich sage das deswegen, weil Trump jetzt bei seinem Antritt, bei seiner ersten Ansprache in Ankara genau das noch einmal wiederholt hat. Trotzdem würde ich den Unterschied machen zwischen ihm und dem Lager gehört natürlich auch Vance an, das ist völlig klar. Und der breiteren strategischen Gemeinde, da wo es auch, sag mal, Übereinstimmungen gibt zwischen Republikanern und Demokraten, dass es andere Extremisten gibt, völlig richtig.
Die sitzen nur gerade nicht im Weißen Haus und entscheiden jetzt nicht über diesen NATO-Gipfel.
Andererseits hat das Dokument den Wert Europas nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern sagt, wir werden zwar unsere Truppen reduzieren, weil wir sie woanders brauchen, aber wir werden kritische Assets, hieß es dort, weiterhin bereitstellen. Also das kann sein Satellitenaufklärung, nukleare Teilhabe und so weiter.
Ja.
Und so sehe ich
nun
das auch.
Nun findet dieser Gipfel in der Türkei statt. Ja. Und der amerikanische Präsident hat gesagt, er wäre vielleicht gar nicht gekommen, wenn nicht der in der Türkei stattgefunden, wenn der Gipfel eben nicht in der Türkei wäre. Erdogan hat ihm heute einen riesen Empfang da gemacht, große Parade, all das. Herr Erdmann, Sie waren Botschafter in der Türkei. Wie muss man die Position der Türkei da bewerten und einschätzen?
Ja, also die Türkei war immer ein ganz, ganz wichtiger Bündnispartner. 1952 beigetreten, übrigens zusammen mit Griechenland, in die NATO, weil die Südostflanke gegenüber der Sowjetunion abgesichert werden musste. Und insofern habe ich persönlich auch als NATO-Botschafter die Türkei als einen sehr wichtigen und verlässlichen Bündnispartner kennengelernt. Durch die innenpolitischen Verwerfungen in dem Land in den letzten 20 Jahren, seitdem Erdogan dort das Zepter führt, ist das etwas in den Hintergrund getreten. Aber heute erkennen wir, und das ist der Grund dafür, glaube ich, dass so wenig zu hören ist über die innenpolitische Lage aus den Mündern der NATO-Vertreter.
Dass, also man nimmt das alles in Kauf.
Dass Geopolitik heute Wertebindung überlagert. Das heißt, Geopolitik und strategische Interessen sind wichtiger als das, was noch vor 10 Jahren von der EU Erdogan ins Stammbuch geschrieben wurde. Davon hören wir heute nichts mehr. Mhm. Also Geopolitik ersetzt ein Stück weit Wertebindung.
Weil man so abhängig ist da von der Türkei, genau. Die ja zum einen die Sanktionen gegen Russland zum Beispiel nicht mitträgt.
Genau, aber gleichzeitig die Erklärungen der NATO zu Russland.
Und verhandeln konnte oder beziehungsweise Ergebnisse erzielen konnte mit dem Getreidedeal damals und die da schon eine sehr konstruktive Rolle
zumindest auch. Eine Mediation durchgeführt
hat. Das will ich an dieser Stelle auch mal sagen, ist die Türkei Dialogpartner eines Clubs von Autokraten, Diktatoren und Kriegsverbrechern. Und dieser Club heißt Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Mhm. Also mit anderen Worten, die Türkei hat sich sehr geschickt positioniert in den letzten Jahren unter Erdogan, der im Übrigen Außenpolitik und Sicherheitspolitik auch als ein Instrument der Innenpolitik benutzt.
Mhm. Also der Diktion von Herrn Erdmann würde ich mich in dem Fall nicht anschließen. Wir sind, ich gebe Ihnen recht, wir sind auf einem Kurs von Doppelstandards angekommen. Wir schließen die Augen ganz fest, wenn es um Bündnispartner geht. Jetzt haben Sie nur über die Türkei gesprochen. Aber wir befinden uns ja in einer Lage, in der die USA unter Trump als ein Land, das einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg geführt hat, Loyalität einklagen. Und auch da machen wir etwas, was wir dann besser nicht wahrnehmen, sondern eher als Deutsche könnten wir sagen, ja, wir haben ja Rammstein offen gehalten, ihr habt ja fliegen können. Der Zorn richtet sich dann also gegen Spanien, Italien oder Frankreich. Aber das war alles nicht genug. Der entscheidende Punkt ist, es wird Loyalität eingefordert für einen Angriffskrieg. Und das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal unter Bush im Falle Iraks. Und an der Stelle endet der Artikel 5. Das hat mit NATO und Verteidigungsbündnis nichts mehr zu tun.
So ist es.
Und das müssen wir irgendwann auch dann als Europäer deutlich machen. Und wenn wir es nicht deutlich machen, dann verlieren wir Abstimmungen in der Generalversammlung der UN, weil man uns, also jetzt über einen Sitz im Sicherheitsrat, weil man uns Doppelstandards vorwirft. Mhm. Und ich muss sagen, an der Stelle auch zu Recht.
Mhm. Herr Dennison, jetzt sagt US-Präsident Trump, sagt dann, wir waren ja jahrelang für euch da und wir haben euch jahrelang unterstützt und geschützt, was ja stimmt. Ja. Jetzt seid ihr nicht für uns
da. Ja, also nicht ausreichend genug für uns da.
Also beim Iran-Krieg.
Man muss immer denken, bei Donald Trump, er muss bei seinen Basis, bei seinen Wählerschaften punkten. Und je besser er die Europäer beleidigen kann, desto saurer macht er die Demokraten und desto glücklicher macht er seine eigene Basis. Also Präsidenten sagen, was sie wollen, aber sie tun, was sie müssen. Ja, die Interessen und Institutionen bleiben bestehen und die Präsidenten kommen und gehen. Und diese Probleme sind alle alt. Auch der
danach müsste man sich gar keine Sorgen um die NATO
machen? Nein, ich komme danach zu. Ich meine, das Problem, also erstens war hier dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg, das hat man auch über den Angriff auf Kosovo, auf Serbien, Kosovo gesagt. Das rollt sehr schnell von den Lippen, zu sagen, was die Amerikaner nicht dürfen. Allerdings, ich darf in der Erinnerung rufen, dass die Iraner sich in Krieg gegen Amerika befinden, seit die unsere Geiseln genommen haben. Und Tod Amerika und Tod Israel ist nicht nur Wörter, sondern die sprengen immer wieder Amerikaner in der Luft. Also ich weiß nicht, welche Rechtsanwälte Ihnen beraten, aber ich glaube, es gibt genug Rechtsanwälte in den State Department, die sagen, wir haben unter Artikel 51 der UNO-Charta das Recht auf Selbstverteidigung und kollektive Selbstverteidigung und deshalb werden wir Iran. Jetzt, ob es eine gute Idee ist, ist eine andere Frage.
Aber
das ist eine ganz andere. Bitte schön, lass mich jetzt bitte ausreden, okay. Herr Richter. Okay? Also erstmal das. Jetzt die Loyalität hin und her. Das Problem, was wir jetzt haben in diese transatlantische Krise, wird oft auf Donald Trump geschoben. Er ist unverlässlich. Idiot. Weiß nicht, was er will und was er kann. Man könnte sagen, das ist der Grund. Ich würde aber behaupten, es ist die Schwäche der weniger Vereinigten Staaten von Europa, die wirklich uns die Probleme bringen. Und so sehr man darüber redet, dass man gern eine konventionelle europäische Pfeiler in Europa aufbauen will, genau wie man in den 50er und 60er und 70er und 80er und 90er das gesagt hat, besonders wenn irgendjemand in Amerika gesagt hat, ich will die Truppen nach Hause holen, wenn die Europäer nicht aufrüsten, dann merkt man das, aber kein guter Deal, denn wir haben ein vitales Interesse an Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa. Die Europäer wissen das auch. Also wir werden nicht weggehen. Vor allem, was Rutte auch in seiner Pressekonferenz vorgestern gesagt hat, der ultimative Garant der territoriale Souveränität und Sicherheit der NATO-Mitglieder ist der amerikanische nukleare Schutzschirm. Und ohne diese Verpflichtung im Auge zu halten, finde ich alle Wünsche, die Europäer eine größere Rolle zu spielen, sind ein bisschen, also wenigstens, ja, aber wenn die sagen,
wir wollen doch, dass Europa eine größere Rolle spielt.
Vielleicht kann man, also wollen, ich glaube, dass sie einen Punkt haben mit der europäischen Schwäche über viele Dekaden und dass das auch viele Frustrationen in den USA hervorgerufen hat. Ich glaube trotzdem, dass der Unterschied zwischen der Trump-Regierung und anderen amerikanischen Regierungen tatsächlich ein genereller Blick auf Bündnisse und Allianzen ist. Bündnisse und Allianzen waren aus amerikanischer Sicht immer Kraftmultiplikatoren, Verstärker amerikanischer Macht und die Möglichkeit, diese Macht auch in andere Gebiete der Erde zu projizieren. Dieses Verständnis teilt Donald Trump nicht.
Aber für die den Geschäftsgrundlage war immer kontrovers. Und Mark Rutte, ich stimme Ihnen zu, sagt, Donald Trump mit seiner Methode war der Einzige, der fähig war, die Europäer in all den Jahrzehnten seit Eisenhower dazu zu bringen. Also. Es war nicht der Wladimir Putin. Und deshalb muss ich sagen, wie können die Amerikaner sonst dazu, die Europäer dazu bewegen, ihren Anteil zu übernehmen?
Aber die Trendwende setzte ja schon 2014 ein und dann vor allen Dingen auch nach 2022. Ich gebe Ihnen auch recht, dass der Trump-Schock auf jeden Fall signifikant ist und die Europäer ins Tun gebracht hat. Aber da sieht man jetzt doch durchaus Fortschritte. Man sieht nicht nur höhere Verteidigungsausgaben, man sieht auch zum Beispiel die Reaktion auf diese Streichliste der USA, die ja in Brüssel kursiert ist, wo die Amerikaner ja sehr deutlich gemacht haben, dass sie sowohl Truppen als auch Fähigkeiten quasi der NATO nicht mehr zur Verfügung stellen wollen. Auch sehr relevante Fähigkeiten
und dass
diese Fähigkeiten jetzt europäisch ersetzt werden sollen. Die Europäer sich jetzt daran machen, diese Lücken zu schließen. Ich glaube, was die Europäer beklagen, ist, dass sie diesen Prozess gerne irgendwie berechenbar hätten, irgendwie abgesprochen, dass man sowas wie einen Transitionsplan entwickelt, wo die Amerikaner vorhersagbar sagen, bis dann und dann müsst ihr das leisten. Und die Amerikaner sagen immer, Lücken sollen nicht entstehen. Die Lücken sind aber schon entstanden. Und 5 Tage bevor Trump sagt, er möchte Truppen aus Deutschland abziehen, hat Elbridge Cobey aus dem Pentagon die Deutschen noch als Modellalliierte gelobt. Also es gibt eine völlige Unberechenbarkeit.
Es gibt unterschiedliche Positionen.
Können wir auch vielleicht zu Worte kommen?
Ja. Bestimmt. Okay, aber was man nicht vergessen darf, trotz aller Lücken, die Europäer füllen, wenn man nicht bereit ist zu sagen, dass die Amerikaner weiter ein vitales Interesse an Europa haben, dann kann man den nuklearen Schutzschirm auch abschreiben. Und dann steht Europa wirklich vor schwierigen Problemen. Aber sonst ist es nur eine Frage von, wie die Amerikaner ihre Interessen in Europa wahrnehmen. Und wenn die Europäer schwach sind, werden die Amerikaner das tun, wie sie wollen. Und man wird klagen, aber sie werden nicht weggehen, sie werden hier bleiben.
Herr Erdmann, Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie optimistisch sind, dass die NATO eben da zusammenhält. Liegt es letztendlich tatsächlich am Geld? Ist es das, wo man sagt, dadurch, dass die Europäer jetzt sagen, dass sie eben so viel mehr Geld für Rüstung ausgeben, im vergangenen Jahr 20% mehr als im Jahr davor? Also ist das der Punkt, wo man sagt, ja, dadurch schafft die NATO wieder zusammenzukommen, auch mit einem stärkeren europäischen Pfeiler?
Also ich halte Geld für ein wichtiges Instrument in dem Zusammenhang, aber es ist nicht das Einzige, sondern die fundamentalen, vitalen Interessen auf beiden Seiten des Atlantik. Und wir müssen zugeben, dass wir in den letzten Jahrzehnten nicht ausreichend Beiträge geleistet haben. Wenn ich in Amerika bin, höre ich immer wieder das Argument, wir finanzieren eure Sicherheit und ihr finanziert eure Sozialsysteme. Und dadurch, dass wir eure Sicherheit finanzieren, könnt ihr euch das leisten. Das müsst ihr jetzt umdrehen. Ihr müsst mehr in eure eigene Sicherheit investieren. Und das tun wir jetzt. Aber ich sage nochmal, es geht nicht nur ums Geld. Es geht um vitale, grundlegende Interessen auf beiden Seiten des Atlantik. Und ich unterstreiche immer wieder die amerikanischen vitalen Interessen in Europa. Und insofern glaube ich, dass wir, und das rechtfertigt meinen Optimismus, dass wir nicht in eine Scheidungssituation eintreten werden.
Aber die Frage ist, Herr Richter, haben wir dieselben Vorstellungen, gegen was wir uns verteidigen müssen? Also der Bundeskanzler hat noch mal ganz klar gesagt, die Bedrohung geht von Russland aus. Wir wissen, wie Trump auch schwankend war, was die Unterstützung für die Ukraine betrifft. Morgen trifft er nun Selenskyj. Also gibt es da eigentlich Einigkeit darüber, wo der Feind
steht? Da gibt es keine Einigkeit. Aber zunächst mal, Herr Erdmann hat es ja auch deutlich gemacht, es gibt amerikanische Interessen, die sind grundlegend. Wenn ich mal an die Hauptquartiere in Deutschland denke, sie dienen ja nicht alle der Verteidigung der NATO, sondern sie dienen ja auch, um Kraft- oder Machtprojektion zu betreiben im Nahen Osten oder in Afrika. Und das geschieht ja zum Beispiel aus Rammstein heraus oder aus anderen amerikanischen Einrichtungen. Insofern, ja, es gibt ein amerikanisches Interesse und ich denke mal, es ist parteiübergreifend. Und wahrscheinlich kann man hoffen, dass es auch die Launen von Trump überwindet. Trotzdem ist es ein ernster Vorgang, wenn ein amerikanischer Präsident, der Präsident der Führungsmacht der NATO, sagt, ob ich euch verteidige oder nicht, hängt davon ab, ob ihr eure Rechnung bezahlt. Oder ob ihr Loyalität zeigt in einem Angriffskrieg. Noch einmal, wir kommen wahrscheinlich an der Frage nicht zueinander. Aber das wollen wir jetzt auch vielleicht nicht diskutieren. Sondern das ist ein anderes Verständnis von Bündnis. Und es untergräbt natürlich auch die Glaubwürdigkeit nuklearer Abschreckung oder überhaupt von Abschreckung. Das Zweite ist, man sollte ein bisschen ehrlicher sein, was die Zahlen anlangt. Wir haben, wenn man natürlich jetzt rein finanziell die Ausgaben sieht, dann wird oft gesagt, die USA geben ja fast eine Billion Dollar aus und die Europäer nur die Hälfte. Das ist aber weltweit gesehen eine falsche Rechnung. Denn die Amerikaner geben das Geld ja nicht für Europa oder nur für Europa aus, sondern natürlich auch für Ostasien und für weltweite Ambitionen, die sie haben oder Verpflichtungen. Wenn man also hier eine Rechnung machen wollte, die trägt, dann müsste man ja das mitrechnen, was Japan, Korea oder Australien und so weiter auch ausgibt. Und dann wird das etwas runder. Der Anspruch als Weltmacht ist doch eine ganz andere, als dass man das jetzt nur finanziell vergleichen kann. Und das andere, das weitere Argument ist, wenn Sie sich die tatsächlichen Truppenstärken der Amerikaner in Europa anschauen, dann ist das zumindest im konventionellen Bereich jetzt nicht so überragend, dass man sagen kann, wir würden im konventionellen Bereich viel verlieren. Und an der Stelle stimme ich auch der nationalen Sicherheitsstrategie zu, die da sagt, mit der russischen Bedrohung werdet ihr Europäer fertig, jedenfalls konventionell, weil ihr konventionell überlegen seid. Und die konventionelle Überlegenheit kann man auch durchrechnen. Und dann kommt man zu der eigentlichen Frage, was sind denn diese Kernfähigkeiten, die wir im Moment als Europäer noch nicht haben und was die Amerikaner dann zurzeit bereitstellen. Also nukleare Abschreckung haben Sie ja schon besprochen. Ja, es gibt Satellitenaufklärung, es gibt Raketenabwehr, selbst wenn wir sie jetzt bauen. Wir werden dann...
Das dauert ja auch, bis alles fertig ist.
Wir werden weiter amerikanische Raketen wie Patriot produzieren. Da ist eine Lücke von strategischer Autonomie gegeben. Das müsste man mal in Zukunft angehen und verbessern.
Ja. Nur eine Fußnote zu der handhabbaren Bedrohung von Russland durch die Europäer. Es gibt da ein strategisches Problem in der NATO. Die NATO ist ein euroatlantisches Sicherheitsbündnis, die einen gemeinsamen Schutzraum definiert. Wenn die Amerikaner jetzt sagen, Russland, die größte Bedrohung für Europa aus unserer Sicht, ist für uns, die USA, aber keine Bedrohung, sondern sie in ihre Strategie schreiben, es ist eine, sie schreiben persistent but manageable, also nachhaltig, aber handhabbare Bedrohung der NATO-Ostflanke, dann schaffen sie in der NATO etwas, was die NATO immer verhindern wollte, nämlich das Auseinanderfallen in zwei Sphären der Sicherheit, eine europäische Sphäre und eine amerikanische Sphäre. Und da sehe ich eigentlich das Problem. Und vielleicht auch noch eine Fußnote. Wir können ja gerne darüber sprechen, was die Amerikaner alles für Interessen haben. Wenn wir aber den amerikanischen Akteuren auch jenseits von Trump mal zuhören, zum Beispiel dem Verteidigungsminister, Minister oder besagtem Elbridge Covey, eine sehr wichtige Figur aus dem Pentagon. Die sprechen jetzt schon seit Monaten von einer europäisch geführten NATO, von einer NATO 3.0. Die sprechen darüber, die konventionelle Verteidigung Europas komplett in europäische Hände zu geben. Die sprechen nicht mehr von Burden Sharing, also nicht mehr Lastenteilung, sondern Lastenverlagerung nach Europa. Und das muss doch hier irgendwie auch mal ankommen. Man kann doch nicht im Wolkenkuckucksheim sitzen und sagen, aber die Amerikaner haben Interessen in Europa. Man muss doch dazuhören und darauf vielleicht dann auch
und
mal reagieren.
Und welche Rolle spielt da Kanada?
Na, Kanada sucht ganz offensichtlich die Annäherung an Europa. Und zwar nicht nur im Rahmen der NATO, sondern auch im Rahmen der EU. Kanada hat einen Deal mit der EU abgeschlossen, an den Rüstungsprogrammen, also an den Förderprogrammen, die jetzt die EU aufgelegt hat, teilzunehmen, am sogenannten SAFE-Programm. Und ja, sucht ganz offensichtlich die Nähe zu Europa. Und das zeigt auch, dass das transatlantische Verhältnis eben nicht 31 Europäer sind, sondern wir auch noch Kanada als quasi Partner auf der anderen Seite haben. Und dass transatlantische Beziehungen mehr sind als nur die Beziehung zu den USA.
Und dieser Deal, den es jetzt gibt, also dass jetzt in Kiel und in Wismar U-Boote gebaut werden, die dann, glaube ich, 2030 irgendwann mal fertig werden sollen.
32
sogar erst. Also Herr Dennison, ist das was dann Donald Trump wieder verärgert, dass Kanada und Europa da jetzt einen Deal machen? Oder ist er dann voller Respekt, weil es ein guter Deal ist?
Nein, er ärgert sich über alles. Man weiß ja nie. Wahrscheinlich wird er sich auch darüber ärgern, wenn er die Europäer beleidigen kann und Kanada. Ich meine, es ist nicht, als ob die Europäer und Kanada Amerika nicht beschimpfen und Kulturkritik nicht ausüben. Aber wie auch immer, die Frage ist der Interesse der Amerikaner. Und das liegt auf jeden Fall an der Befähigung der europäischen Streitkräfte. Und das ist gut. Meine Sorge ist, dass man der Meinung ist, wenn man Amerika nicht trauen kann, dann muss man das selbst machen. Und das ist nicht sehr realistisch. Denn selbst wenn man die konventionelle Streitkräfte so aufbaut, muss man trotzdem zugeben, wenn wir uns nicht verlassen können, auf die Amerikaner den ultimativen Garantie durchzusetzen, haben wir wirklich Probleme. Und daher warne ich immer davor, diese mangelnde Verlässlichkeit allein als Grund zum Aufrüsten zu sehen, sondern es geht wirklich um europäische, also nicht, dass man immer geeint ist in Europa, europäischer Einfluss in Washington. Was bringt man zu dem Tisch? Zum Beispiel, was kann man zu dem Tisch in Iran bringen? Vielleicht ein paar Schiffe im Straße von Hormuz, wenn erstmal Frieden herrscht. Aber bis der Frieden herrscht, ist lange Zeit. Ja. Wie ist es mit Ukraine? Ganz bestimmt haben die Europäer sehr viel getan. Aber lass uns nicht kleinschreiben, dass es der Donald Trump ist, der weiter zustimmt, dass die Aufklärung an den Ukrainer gegeben wird, sodass sie ihre Raketen bis nach Moskau fliegen können.
Ja, im Moment haben
das ist von alle
Ukraine ein Problem, weil sie nicht genug
sie hat nicht genug Abwehr, weil Israel so viele verschossen hat. Aber man muss vorsichtig sein, wenn man sagt, die Amerikaner haben Ukraine den Rücken gedreht. Denn in manchen Hinsichten, wenn man sieht, wie die Ukraine Russland angreift, bei Biden und bei Scholz war der Angst, wenn Angriff auf Moskau landen, dann wird das vielleicht ein Grund für einen Kernwaffenkrieg sein. Also lass die Finger davon, Ukraine. Und das hat der Trump gesagt, nee, ich habe kein Problem damit, wenn ihr das
da gibt's
macht,
aber einen
solange
kleinen,
wir nicht dafür bezahlen.
Das ist ein kleiner Unterschied, ob die Ukrainer mit eigenen Mitteln Moskau angreifen oder ob die Deutschen sagen, wir liefern Langstreckenwaffen, mit denen ihr dann Moskau angreift. Das ist ein Unterschied.
Das zeigt auch die Erpressung der Russen gegenüber Deutschland.
Das ist keine Erpressung, es ist ja eine Teilnahme an einem Krieg, der außerhalb von Artikel 5 der NATO läuft. Das ist,
Artikel 51 der UNO ist ja wichtiger.
Entschuldigung, jetzt reden wir über die NATO gerade. Ja? Und Artikel 51 haben Sie gerade bestritten, dass das überhaupt vorhin ein Angriffskrieg gewesen sei im Falle des Iran. Lassen wir das mal beiseite. Wichtig ist doch jetzt mal festzustellen, die Amerikaner unter Trump haben sich insofern von der Linie keine Verhandlungen mit Russland, die wir bis Ende 24 hatten, verabschiedet und haben gesagt, doch, wir reden mit Russland. Dann haben die Europäer gesagt, dann wollen wir aber am Tisch sitzen. Das haben sie ja vorher eigentlich nicht gewollt, aber dann, als Trump verhandelt hat, war es so. Dann hat Trump aber andere Ambitionen plötzlich entdeckt, hat sich davon wieder entfernt. Wir hatten die Stichworte Grönland, Venezuela, Iran und so weiter. Und dann dümpelte das ein bisschen vor sich hin. Mittlerweile macht die Ukraine selbst sehr viel und auch unter Kanzler Merz liefern wir keine Taurus, sondern wir sagen, wir unterstützen die Ukraine dabei finanziell und technologisch, dass sie ihre eigenen Langstreckenwaffen entwickelt. Trotzdem, hier kommt ein weiterer Punkt. Sie haben über Elbridge Colby zu Recht vorhin gesprochen, der eine wichtige Figur ist. Und Sie sprechen über den Nuklearschirm. Es gibt keinen Nuklearschirm. Das ist ein falscher Begriff, glaube ich. Sondern es gibt eine nukleare Abschreckungsstrategie, die viele Unlogiken in sich trägt. Und da hat Elbridge Colby gerade kürzlich was Wichtiges gesagt. Ein Nuklearkrieg, also eine Zweitschlagfähigkeit, muss erhalten bleiben, die gegenseitig natürlich abschreckt. Aber das gilt für die großen Nuklearmächte. Die Frage, die sich eigentlich stellt, wie kann man angesichts einer solchen Abschreckung eine nicht-nukleare Macht, eine verbündete Macht, schützen, wie Sie sagten, durch einen Schirm? Was kann man überhaupt für Optionen dann noch wählen, wenn man keine existenziellen Risiken eingehen will? Und das ist doch eine ganz vernünftige Überlegung, die auch der damalige Kanzler Scholz hatte, zu überlegen, ob wir da nicht auf einen abschüssigen Pfad kommen, wo wir sozusagen auch unbeabsichtigt möglicherweise in eine horizontale Eskalation laufen.
Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt kommen, Herr Erdmann, welche Botschaft sollte dieser NATO-Gipfel Richtung Russland dann senden und Richtung Putin? Oder gibt es etwas, was Putin beeindrucken könnte?
Geschlossenheit. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir mal uns umschauen in den letzten Jahren, Russland, Putin hat es bisher nicht gewagt, die Entschlossenheit und Geschlossenheit zu testen. Also die kleinen grünen Männchen in Estland, die es hätte geben können, gibt es nicht. Oder in Litauen. Warum gibt es die nicht? Weil amerikanische, britische, deutsche Soldaten an der Außenlinie des Bündnisses stationiert sind. Und ein Casus Belli sofort eintreten würde, wenn einer von denen durch einen russischen Angriff ums Leben käme. Also kurzum, Putin, glaube ich, kann sehr gut unterscheiden zwischen all dem Wortgeklingel, was wir hören, auch aus dem Munde von Trump, und dem, was das Bündnis tatsächlich bereit ist zu leisten und zu tun.
Ich will einer Sache widersprechen, nämlich dass Putin es nicht wagt, das Bündnis zu testen. Ich denke, Putin und also das russische Regime testet das Bündnis jeden Tag unterhalb der Schwelle von Artikel 5, die Drohnenüberflüge in Polen. Es gab jetzt Verurteilungen auch in Polen wegen Sabotage von Eisenbahnen. Netzwerken, die Frage der Flugzeuge und DHL. Richtig. Also es gibt ja vielfache Angriffe, die eben unterhalb der Schwelle des Artikel 5
und die Schläfer in Deutschland Europa und so weiter laufen. Können wir alles aufzählen, aber entscheidend ist aus meiner Sicht, der richtige Test, der hat nicht stattgefunden, weil Russland weiß, diese NATO ist geschlossen, wenn es drauf ankommt.
Die Frage ist doch auch, warum sollte Putin das machen? Seine Kräfte sind die Heereskräfte sind zu 80% in der Ukraine gebunden. Selbst wenn morgen ein Waffenstillstand käme, wovon ich nicht ausgehe, müsste der russische Generalstab damit rechnen, dass die Ukrainer bei günstigerer Gelegenheit, und das wäre ein Zusammenstoß mit der NATO, einen Revisionskrieg führen, um verlorenes Gelände wieder zu gewinnen. Im Übrigen, wir haben vorhin über konventionelle Kräfte gesprochen. Selbst wenn man alles zusammenzählt und mal diesen Ukraine-Fall weglässt, die NATO ohne die USA, ist die europäische NATO, ist konventionell überlegen. Ja. Das können Sie, also man müsste dann mal auch Kräftevergleiche machen, die leider ein bisschen fehlen in der öffentlichen Debatte.
Aber das finde ich auch ein schwieriges Argument, Herr Richter, weil Sie können bei den Europäern ja nicht einfach 27 oder 30 Nationen zusammenzählen, sondern da gibt es eine Frage der Interoperabilität, da gibt es Duplizierungen. Nicht alles, was wir auf dem Papier haben, ist einsatzbereit. Das haben wir ja bei den Leopard 2 relativ deutlich gesehen, wie viel auf dem Papier ist und wie viel dann tatsächlich fährt. Ich finde das immer schwierig. Ich weiß, es gibt diese Greenpeace-Studien, die das so sagen. Ich finde, man kann das aber auf vielfache Weise, kann man dieses Narrativ schon in Frage stellen.
Man kann das immer in Frage stellen, in dem Moment, wo Sie operative Kriterien einführen. Dafür bin ich sehr, weil ich mal Operateur war. Dann führen wir das mal ein und überlegen uns da genau das Gleiche auf der russischen Seite. Die russische Panzerwaffe veraltet. Sie muss ein Riesenterritorium abdecken bis hin nach Murmansk oder bis hin nach Wladiwostok, weil auch da ein Teil der nuklearen U-Boot-Flotte steht. Die können nicht alles zusammenzählen und selbst ziehen und dann nach Europa lenken oder auf Estland. Das schaffen sie nicht. Das können sie, das wäre ein existenzielles Risiko. An der Stelle gebe ich Ihnen natürlich recht. Was würden Sie denn machen? Wir haben mittlerweile über 20.000 alliierte Soldaten, die an der Ostflanke stehen. also in den baltischen Staaten und Polen. Und ein Angriff würde immer auf 24 NATO-Kontingente stoßen. Genau. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum
wird denn
sollte dann Russland so etwas
Bedrohung
wollen?
Zu groß geredet? Um, wie man, wie der Finanzminister jetzt sagt, wir können uns nicht mit der schwarzen Null gegen Russland verteidigen, um noch mehr Geld auszugeben für Rüstung und Verteidigung?
Das wird es zu groß geredet? Wage ich nicht zu beurteilen. Mein Eindruck ist, dass in Russland die Produktion beispielsweise von Panzern, 1000 Stück im Jahr, die sollen ja nicht in der Garage stehen, sondern die werden ja möglicherweise eingesetzt und deshalb werden sie produziert und vieles andere mehr, durchaus eine ernstzunehmende Bedrohung ist.
Auf jeden Fall. Michael Kaufmann in Foreign Affairs, einer der besten Kenner aus Ukraine, der russischen Streitkräfte, sagt, wir sollen uns keine Hoffnung machen, wenn ein Frieden kommt, wenn ein Waffenstillstand kommt, dass die russischen Fähigkeiten nicht trotzdem eine große Bedrohung darstellen. Und ich möchte noch mal unterstreichen, so wichtig es ist, die konventionellen Streitkräfte zu stärken in Europa, die Russen wissen ganz genau, und deshalb haben sie 1700 taktische Kernwaffen und ungefähr so viele Trägersysteme. Und da können sie immer drohen. Und das sehen wir schon in der Ukraine, wie wirksam das ist. Weil wir wollen dort nicht schicken, was eventuell ein Kernwaffenkrieg produziert. Warum sage ich das? Weil ich finde, so wichtig es ist für die konventionelle Seite, Europäer und gerade Deutschland muss überlegen, wie können wir für die Amerikaner diese Risiko, diese erweiterte Abschreckung akzeptabler machen, der Bereitschaft, Boston für Berlin zu riskieren. Und da sind Dinge, die man machen kann.
Diese Bereitschaft gibt es nicht.
Zum Beispiel, ich finde es ist sehr gut, dass die Deutschen den F-35 kaufen, denn dieses Flugzeug kann mit der nuklearen Teilhabe amerikanische Kernwaffen tragen und man übt das. Und dieses Flugzeug kommt durch und das gibt Putin zum Denken. Der Tornado, der die gleiche Aufgabe hat, würde nicht unbedingt durchkommen. Also, wenn man in diese Richtung geht, dann wird man als Europäer Einfluss haben.
Wir sollten keine Legenden bilden. Die große Nuklearmacht USA, und das gilt im weiteren Sinne übrigens auch für kleinere wie Frankreich oder Großbritannien, stehen immer vor einer Existenzfrage, wenn sie auf einen Angriff gegen nicht nuklear bewaffnete Verbündete nuklear reagieren. Das heißt, dann ein Sanktuarium anzugreifen mit dem Risiko des Gegenschlags, der das Land, das angreift, dann vernichten würde, funktioniert nicht. Deswegen haben wir ja auch andere Optionen unterhalb dieser Schwelle. Und jetzt darf ich mal Elbridge Colby zitieren, der nämlich der wichtige Mann, von dem Sie auch geredet haben, der deutlich gemacht hat, ich wollte das vorhin schon mal sagen, es ist erstes Ziel im Rahmen der Nuklearstrategie zu verhindern, dass ein Nuklearkrieg amerikanisches Territorium trifft. Es ist zweites Ziel, dass wir dennoch in der Lage sind, einen regional begrenzten Nuklearkrieg zu führen. Und drittens auch zu gewinnen. So, aber das ist aber eine schlechte Nachricht für Verbündete. Wo findet denn das statt?
Das ist nicht mein Punkt.
Die letzten drei Minuten würde ich gerne noch mal auf morgen schauen, auf den NATO-Gipfel. Also nach dem großen Abendessen heute Abend geht es ja dann morgen doch noch mal weiter. Frau Pollerin, was wäre eine gute Botschaft von diesem NATO-Gipfel? Es gibt ja dann immer schon ein Kommuniqué, was vorbereitet ist. Und morgen soll ja Donald Trump dann mit Wladimir Zelensky zusammentreffen. Also was erwarten? Was kann man eigentlich wirklich erwarten?
Also das vorbereitete Gipfelkommuniqué, wenn das so durchkommt, dann ist man noch mal wirklich glimpflich davongekommen. Dann wird da die euroatlantische Sicherheitszone noch mal gemeinsam beschworen, das Bekenntnis abgelegt, die zu verteidigen als ironclad. Dann wird da auch drinstehen, dass die Ukraine einen Beitrag leistet zur europäischen Sicherheit. Dann wird das Bekenntnis, die Ukraine weiter zu unterstützen, da drinstehen. Also dann hätten die Europäer tatsächlich ein Abschlusskommuniqué verhandelt, was wirklich solide ist. Trotzdem ist natürlich so ein Kommuniqué, wie weit trägt das? Ne? Amerikanische Strategien stehen da teilweise im Widerspruch dazu. Aber das wäre der bestmögliche Fall. Trump verlässt sich auf das, was verhandelt wurde. Er nimmt die schönen Bilder mit. Er hat nochmal Druck auf die Europäer ausgeübt, um zu Hause gut dazustehen, hat aber den Laden nicht eingerissen und alle fahren irgendwie halbwegs erleichtert nach Hause.
Herr Erdmann, Sie waren nun lange genug Diplomat. Also was ist denn da das Wichtigste, um sowas dann zu erreichen und dass dann nachher alle irgendwie mit gutem Gefühl, mit dem guten Geist von Ankara wirklich nach Hause fahren?
Also Selbstvergewisserung des Bündnisses in Gestalt der Zahlen, 3,5 plus 1,5%, das, was in Den Haag letztes Jahr verabredet worden ist. Zweitens 70 Milliarden für die Ukraine.
Und im nächsten Jahr auch, also eigentlich 140 Milliarden.
Und drittens Schadensbegrenzung Und die besteht darin, den Trump ruhig zu halten.
Und wie macht man das? Also was ist das Wichtigste dann? Welche diplomatische Kunst muss man da gut einsetzen?
Vor Gericht oder
Kinderpsychologie, Kinderpsychologie seitens des Generalsekretärs.
Ich gebe Ihnen darauf eine Antwort. Ja. Man wird auch in diesem Kommuniqué etwas über Iran sagen. Und das ist ein Quid pro quo für Donald Trump. Ich helfe euch bei Ukraine, ihr helft mir bei Iran.
Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber dass die wirkliche gute Taktik in so einem Falle ist ein kurzes Kommuniqué, in dem man nicht so viel sagt, Dinge, die nicht geklärt sind, ausklammert und Dinge, die nur halb geklärt sind, auch so vage formuliert, dass sich jeder drin wiederfindet und das interpretieren kann.
Okay.
Man kann ja nicht nochmal das Den Haager Kommuniqué aufsetzen.
Wir sind gespannt, wir werden das morgen besprechen. Vielen Dank, Herr Richter, Frau Wohlerin, Herr Erdmann und Herr Dennison, denn morgen nach dem Treffen von Trump und Zelensky und im zweiten Tag des NATO-Gipfels schauen wir nämlich noch mal etwas genauer, was denn wirklich rausgekommen ist. Und dann begrüßen wir unter anderem Ralf Stegner von der SPD und Wassily Golod aus Kiew. Und jetzt gibt's aber Phoenix der Tag mit meiner Kollegin Konstanze Abratzky. Bis dann, schönen Abend. Tschüss.